Okay. Aus Gnaden. Das ist ja eigentlich so ein Gegenpol zu dem, was wir eigentlich in der Gesellschaft und auch sonst immer irgendwo erleben, der Leistungsgedanke. Ja, und ich denke, wir müssen wieder ganz neu auch diesen Leistungsgedanken nicht für uns nutzbar machen, sondern erkennen, dass es diesen Leistungsgedanken eigentlich in uns so ein bisschen unsere Haarspitzen hinein gibt. Und dann kommt dieser Leistungsgedanke oft auch in frommem Gewande. Das ist ja leider so. Und wenn wir das ein Stück weit erkennen, dann dürfen wir wieder ganz neu die Gnade ergreifen. Und es ist letztendlich alles in dieser Richtung, dass wir wieder ganz neue Gnadenchristen werden. Ich sage es mal so. Vielleicht erst ein erster Punkt. Wir haben ja diesen Beipackzettel, der uns ein wenig eine Leitschnur gibt, der geschichtliche Hintergrund. Wenn man jetzt gerade bei diesem reformatorischen Durchbruch mit Luther und auch Calvin Zwingli zu einem neuen Verständnis der Gnade kommt, dann denke ich, es ist wichtig, dass wir die historischen Hintergründe ein wenig beleuchten. Wer schon einmal in Wittenberg war, in der Stadtkirche, gibt es eine in dem Seitenbereich ist noch eine etwas größere Halle abgetrennt, wo wir einmal auch waren und Gottesdienst gefeiert haben. Und dort ist eine Christusfigur. Und man kennt ja manche Christusfiguren. Manche haben gar keinen Gesichtsausdruck, ja, manche sind völlig entstellt. Andere wieder lächeln einen fast an. Aber dort in dieser in dem Seitenraum haben wir einen Christus, der ganz, ganz streng runterguckt. Und das war eigentlich das Bild des damaligen Glaubens, der Frömmigkeit, ja, die dadurch letztendlich auch zum Ausdruck bringt. Christus ist ein ganz strenger Richter, der zwar dort oben jetzt am Kreuz ausgestreckt hängt, aber doch letztendlich mit einer Strenge uns anschaut, die uns letztendlich zerdrückt und zerquetscht. Und wer Bilder der mittelalterlichen Frömmigkeit sieht, der wird immer die Frage nach der Ewigkeit dort entdecken. Man sieht dann den Ablassverkauf von Johann Tetzel, wir haben das ja so eindrücklich auch in dem Lutherfilm gesehen, ja. Und da wurden Holzdrachen gezeigt, furchterregend. Bilder, die sie runtergelassen haben, mit schaurigen, wie soll ich sagen, Fegefeuer und Höllenszenen. Ja. Und es war alles ganz, ganz schrecklich giftig und furchtbar grün angemalt. Und das war letztendlich, ja, hat dem Tetzel auch die Tür geöffnet, dem man gesagt hat, ja Leute, das wollt ihr ja alles nicht. Ja. Das ist ja so euer Sinnen und Trachten, ja, aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Und dann hat er natürlich gleich erweichte Herzen gefunden, wo er dann daraufhin gesagt hat, also Leute, jetzt aber kräftig Almosen, ja, und den Ablass biete ich euch auch noch an. Also da könnt ihr euch sonst so viele Jahre aus dem Fegefeuer ersparen. Und dies und jenes, ja, ja, das ist ja natürlich so. Der Mensch ist in einer furchtbaren Angstsituation gewesen. Gott immer nur als der strafende Richter, ja, als der also das ewige Höllenfeuer schon mal kräftig anfacht. Und wenn man Luther jetzt noch einmal zitiert, er war ja in Rom und hat dort einen Ablass gekauft. Und er ist auch die Pilatus-Treppe, die sie dort natürlich in Beton gegossen hatten, war damals ja nicht, das sind so viele Trailer, aber ist die Treppe hoch. Und dann stand er oben und es wird so berichtet, schaut er auch runter auf die sich hochquälenden und auf jeder Treppe ein Vater Unser oder was weiß ich, betenden Rosenkranz, war ja alles dort verfügbar. Und dann steht er dort oben und sagt sich so im Leisen, wenn das jetzt alles nicht stimmt. Ja, er hat damals schon diese Zweifel gehegt und im Film sieht man so, wie er dann den Ablasszettel so zerknüllt, also es ist in ihm dort letztendlich auch etwas aufgekommen, ja, der Zweifel eigentlich an dem ganzen Szenario, Ablass und Priester hinterherlaufen und große Gelder hin und her schieben, ja, und wenn ne, das, was den Tetzel geprägt hat, war, wenn das Geld im Kasten klingt, ja, die Seele aus dem Fegfeuer springen, das war das Motto von dem guten Herrn Tetzel. Und dann wurde das Endgericht in allen Schattierungen dargestellt, wo man ja überhaupt nicht hineinkommen wollte. Das, was damals in einer ungeheuren Überzogenheit auf die Gläubigen hinausgeschüttet wurde, das fehlt heute. Ja. Heute sagt man immer bloß vom lieben Gott und guten Gott. Und ja, also wir haben gesehen, auch bei Gesetz und Evangelium, es braucht hier beides, Gesetz und Evangelium. Und können hier nicht das eine gegen das andere ausspielen oder das eine weglassen und das andere bevorzugen oder das andere bevorzugen und das eine weglassen. Also da gibt es immer eine kräftige Schieflage. Also wenn wir festhalten, wir haben immer ein ganz dunkles Bild von Gott, der nur als strafender Hausmeister um die Ecke guckt und mir dann eine Haut reinhaut. Und das ist die Frage natürlich, diese Angstmache, wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Den Ausweg haben natürlich viele auch versucht zu nehmen. Man war in Anfechtung und Verführung und da auch in der Welt. Und da gab es natürlich die Chance, Abmarsch aus der Welt raus hinter die Klostermauer. Da sind wir sicher, da haben wir nur noch fromme, ganz, wie soll ich sagen, hingegebene Leute. Da ist die Sünde vor der Tür, aber nicht mehr hinter der Tür. Und ja, man hat dann dort eben auch das große Stichwort Concilia Evangelica gehabt, ja, und hat drei Punkte aus der Bergpredigt herausdestilliert: Armut, Keuschheit, Gehorsam. Und das hat man versucht, dort in den Klöstern als Grundtugenden des echten Christseins leben zu können. Nur hat man nicht richtig gesehen, ja, dass die Sünde in uns lebt und nicht nur außerhalb. Ja. Und man hat aber gehofft, dass dort durch Bildung und Sprache und Umgang ein reglementierter, ganz streng reglementierter Umgangston und auch Sitten dort hinter der Klostermauer das Schlechte irgendwo besiegt werden kann. Und Luther hat das ja durchexerziert. In seinem Mönchsein hat er das ja einige Jahre praktiziert. Ich habe es auch so ein wenig skizziert bei der in einigen der letzten Vorträge schon. Das hieß für ihn 4 Uhr früh aufstehen, alle 3 Stunden Laudatio, kärgliches Essen, tägliche Beichte, kalte Zimmer, man schlief auf dem Fußboden. Ja, und Luther hat dann versucht, wie er 3 Wochen mal krank war, ich habe das glaube ich auch schon gesagt, dann das, was er versäumt hat, an Übungen nachzuholen. Und man kann sich ausdenken, in was für eine innere Zwangsjacke dieser junge Mann gekommen ist, weil er gesehen hat, ich kann es vielleicht gar nicht. Und Staupitz hat ihm auch immer wieder gesagt, du, was du da mir beichtest, das ist nicht, das sind keine Sünden. Und das ist der Hintergrund von Gnade und Barmherzigkeit, die wir jetzt ein Stück weit entfalten wollen, ja, dieser Film, der damals letztendlich bei allen abgelaufen ist. Wir gehen zur heutigen Zeit einmal ganz kurz, machen dort die Brücke zu dem, was wir damals hatten. Im Prinzip hat sich heute der Mensch auch nicht geändert. Ja, das muss man einfach sehen. Und auch hier ist heute das Bestreben bei vielen zu sehen. Kleines Beispiel von einem Straßeneinsatz. Kommt mir ein Mann und ach, ich gebe ihm ein Traktat und er sagt, wo sind Sie? Ach, Kirche, ja. Und die, ach, hier Stefan, okay. Sankt Martini. Und ja, ich streng mich ja auch an, ich streng mich auch ganz arg an. Sagt er mir so gleich auf den Kopf zu. Ich sagte, darum geht es gar nicht. Es geht um Christus. Ja, ich weiß ja, ich streng mich ja ganz arg an. Das hat also jedes Mal, wenn ich versucht habe auszuholen, fängt er an, ich streng mich doch an und ich weiß ja auch, wie viel kriegst du immer hin, aber ich streng mich ganz arg an. wir krempeln die Ärmel hoch bis über die, auf der anderen Seite runter. Ja? Wir wollen unser Leben selber gestalten und können eigentlich ja, versuchen, mit eigener Erfahrung unser Leben und mit eigener Kraft zu meistern. Was gibt es da nicht für Sprüche? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja? Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Aber das sind Sprüche, die nicht nur gestern, auch heute getan werden. Heute heißt es aber dann doch noch ein bisschen anders. Yes, we can. Ja, das können wir ja auch. Und die Frau Merkel hat noch gleich auch schön getönt. Ja, das schaffen wir. Das ist doch klar. Das schaffen wir doch alles. Nicht? Also, und die Lisa Neubauer, eine der Damen, die hier ganz vorne bei den Fridays for Future mit rumspringt, sprang und immer noch springt, sagt, im Dom in Berlin, sagt sie das wörtlich, Gott wird uns nicht retten. Wir müssen uns selber retten. Nun, da haben wir doch genau dieses Bild, ja, was letztendlich die Ausprägung unseres Denkens und Handelns macht. Ja, Gnade brauchen wir gar nicht. Und Gott, der schläft sowieso hinter den sieben Bergen, der sieht nicht richtig hin. Das kriegen wir hin. Sind doch kleine Fische. Und das ist doch mit der Finanzkrise, das machen wir schon, wir haben unsere Fachleute. Oder die Flüchtlingsproblematik, das schaffen wir, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist ja das gleiche Gegenteil eigentlich des Gnadenchristentums, dass wir behaupten, wir können das. Das kriegen wir alles hin. Man muss nur richtig die Dinge auf den Punkt bringen, ja, und man merkt gar nicht, was das für ein Unsinn ist. Psalm 2, Vers 4. Gott im Himmel lacht über. Ja, ja, nicht, wo man also immer denkt, die Gnadenbotschaft des Neuen Testaments ist heute genauso schwer wie vor 500 Jahren zu akzeptieren, dass es einen Gott gibt, der alles abfedert und der uns alles durchstreicht. Und wir haben natürlich nicht nur das in der römisch-katholischen Theologie. Heute klingt es wieder ein bisschen anders. Heute haben wir die sogenannte Selbstbestimmungsideologie. Mhm. Nicht? Wir müssen das Fremdbestimmte ablegen. Wo sind die Ursachen jetzt nach dem Krieg? Die 68er. Habermas, Adorno, Horkheimer, Marcuse. Man wollte sich von allen Zwängen, Autoritäten, sexuelle Zwänge, gesellschaftliche Zwänge, befreien, selbstbestimmt sein. Lass dir doch von deiner Mutter und von deinem Vater nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Und das war natürlich Öl aufs Feuer. Einer Studentenbewegung, ja, Rudi Dutschke und auch unser Joschka Fischer hat kräftig mitgemischt. Man hat sich hinterher nicht mehr so richtig erinnern können, ja, wie es halt so bei den Leuten ist. Und man hat diese Fremdbestimmung ablegen wollen. Der Existenzialismus eigentlich, der Sartre ganz stark mit seinem zur Freiheit verdammt, es gibt keinen Gott, du bist frei, du musst dich selbst entfalten, du musst dich selbst konstruieren, weil du zur Freiheit verdammt bist. Nicht? Das sind die Sprüche. Ja.
Jeder Mensch ist verantwortlich für alle Menschen. Das hat mich damals begeistert.
Genau, ja. Und deswegen selber konstruieren. Deswegen haben wir die Oberschulen. Lernbüros und all möglichen Schnickschnack. Und man sieht gar nicht, dass das anthropologisch, ja, vom Bild des Menschen überhaupt nicht stimmig ist. Das ist vielleicht für 5% der Kinder letztendlich. Aber es wird ihnen aufgezirbelt. Meine Frau kriegt zu hören, was? 42 Jahre verheiratet? Ich glaube, du hast nicht den Mut gehabt, dich zu trennen. Ja, es kriegt sie im Kindergarten von einer Kollegin zu hören. Du bist ja nicht selbstbestimmt. Ja, ja, also aber das geht ja nicht nur in unserer Gesellschaft so, sondern das ist ja im christlichen Lager heute. 50% der Ehen werden in Amerika von christlichen Ehen geschieden. Da weiß man, wo der Hase hinläuft, nicht? Ich denke, wir brauchen nicht mit Fingern zeigen. Wir haben selber genug Dreck am Stecken. Aber das sind einfach die Zeiterscheinungen des Selbstbestimmten. Und wenn ich hineinschaue, nicht, und auch in manche Gemeinden, Ja, was habe ich vom Gottesdienst? Oh, da drüben jetzt auf der nächsten Gemeinde, da tanzen sie, also gehe ich dahin. Das kommt mir viel näher, ich brauche eine Bewegung im Gottesdienst. Ne? Und so weiter. Ja, das ist alles so. Und deswegen brauchen wir nicht unbedingt nach dem Mittelalter zurückfielen und sagen, ah, da war das Ganze so. Heute haben wir es viel besser. Nein, dieses Ich bin selbst ein Gnadenchrist, das brauchen wir. Und diese Überzeugung, dass wir was leisten können und wollen auch vor Gott, die steckt uns bis in den Haarspitzen letztendlich in den Knochen drin. Ich will einfach mal hier von, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Institut für reformatorische Theologie, habe ich jetzt ganz brandneu, 22. Oktober, von Professor Dr. Bernhard Kaiser, ist sehr bekannt, ist eigentlich, hat habilitiert in Ungarn und hat dieses Institut, er schreibt immer wieder mal einen Grundbrief, er schreibt gerade dazu. Also dann kommt der fromme Mensch und findet, dass er trotz seines Glaubens an Christus immer noch nicht genug für den Himmel sei. Er liest in der Bibel, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen werde und macht dann die Heiligung zu seinem großen Lebensprogramm. Er will Christus ähnlicher werden, aus der großen, aus dem groben Klotz soll ein gehobelter, geschliffener Klotz werden. Das ist das alte aufklärerische Ideal von der Verbesserung des Menschen hin zu einem angenehmen, umgänglichen Menschen ohne Ecken und Kanten. So macht der fromme Mensch die Heiligung in Christus zu einem moralischen Ideal, ganz im Sinne des ganzen menschlichen Idealismus. Ich muss mich bessern. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht weiterlesen, es sind noch ein paar Zeilen. Am Ende zitiert er Luther und sagt, Luther sagt dazu, wer da fromm werden will, der sage nur nicht, ich will anfangen und gute Werke tun, dass ich Gnade erlange, sondern ich will warten, ob Gott durch sein Wort mir seine Gnade und den Geist geben wolle. Er tut uns wieder den Blick in die richtige Richtung geben. Aber das ist doch das auch im christlichen Lager. Wir wollen was tun. Und wie oft höre ich, ja, jetzt müssen wir was tun. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Ist ja nicht falsch. Ja, aber wenn das ausschließlich der Fall ist, ich will jetzt was tun. Normalerweise ist es so, dass der Herr die Weisungen gibt. Wo ist was zu tun? Ich meine, man kommt oft in eine Gemeinde und dann heißt, ja, jetzt haben wir so einen Gabenkatalog da durchgearbeitet. Also fürs Dienen hat er keiner ein Kreuz gemacht. Fürs im Chor singen, da haben wir 50 Leute. Ja, Stühle stellen, hat sich ein Blinder gemeldet. Ja, also. Und über Geistesgaben, oh, da waren 200 Kreuze da, die also da, ja, und so sieht man auch hier, wir wollen was tun. Ich sage immer, das Naheliegendste ist immer das Erste zu tun. Wenn ich keine Gabe für die Kinderarbeit habe, mach das nicht, das stört die Kinder nicht. Singen kann jeder ein bisschen, eine Geschichte vorlesen, kriegt man auch noch hin, außer man kann nicht lesen und schreiben. Aber ich hab Geschwister gekannt, die sagten, nee, also das ist nicht meine Gabe. Das kann ich nicht machen. Schwierig kann ich auch nicht. Toilette putzen kann ich ja gar nicht. Ja. Ich mache immer zu Hause meine Putzfrau. Und so, nicht? Also ich denke immer, das Naheliegende gleich erstmal anlangen und daher wird dann schon die Dinge regeln. Aber es ist halt heute, ja, bei diesen Dingen, wo wir die Gnade einfach uns verdienen wollen, passiert Folgendes. Das Gebetsleben wird lahm, das Bibellesen wird lahm, ja, weil man ja so aktiv ist. Man sieht ja, ja, ich muss tun. Also ich bin ehrlich, auch in meinem Christsein am Anfang so, also Gebet muss so sein und Bibellese eine halbe Stunde unter dem Gott gar nichts, sonst kriege ich nicht mit dem Herrn zu tun, der hat ja gesagt, eine halbe Stunde, ich habe es gelesen. Ja, und das muss ich machen. Und wo ich dann gesehen habe, man kommt in so einen Druck rein und sieht überhaupt nicht das Eigentliche mehr. Man fällt letztendlich in die Undankbarkeit, weil man es ja nicht schafft. Und irgendwann wird es bloß noch mit Moralinsau um sich Gesicht gemacht. Und das sehen alle anderen auch und sagen, du bist ein schöner Christ. Ja, immer fröhlich, mit hängenden Schultern. Das sind ja die Dinge, die wir so auch leben, nicht? Man fängt auch an zu vergleichen, was der andere macht, 3/4 Stunde stille Zeit. Ah, da muss ich mir jetzt ins Zeug legen. Ja, das sind ja so die Dinge. Man fängt viel an, Auge krank sind wir sowieso alle. Ja, und dann denken wir immer, der Leistungsmensch wäre ausgestorben. Ist alles Gnade. Und manche sagen dann nur, da ist er völlig aus der Gnade. Ja, und sie machen gar nichts. Bibelleser ist, ja, das ist ja nicht, und so weiter. Bete brauche ich auch nicht, und. Wenn ich natürlich Apostelgeschichte 2,42 negiere, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Gebet, im Abendmahl. Das sind so Basics. Aber da steht nicht drin, wie lange man es machen soll. Und ich habe immer gesehen, die Liebe, wenn die nicht treibt, ja, wo kriege ich die Liebe her? Gibt es mir mal im Sonderangebot? Mitnichten. Ich kriege sie dort, wo die Liebe am allerersichtlichsten für uns zur Schau gestellt ist. Dort am Kreuz. Das Kreuz anschauen, mir denke, Thomas, da gehörst du hin. Dann wird etwas von dieser Liebe, darin erweist sich, Römer 5,8, darin erweist sich die Liebe Gottes, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und genau das mangelt vielen, dass sie sich auch in diesen Zeiten, Kirchenjahr ist ja nicht umsonst mit Ostern, Weihnachten, Advent, ja, Passionszeit eingerichtet, dass die Kirchen immer wieder diese Zeiten auch bedenken, dass man sich da keine Zeit nimmt. Ein Louis Harms hat sich 80 Passionspredigten und Passionsandachten geleistet. Jetzt denke ich, wieso 80? Ja, jeden Tag. Früh alt und abends neutestamentlich. Das ist Louis Harms. Ja, man wäre schon froh, wenn man vielleicht wöchentlich einmal sich Zeit nimmt, um eine gute Passionspredigt zu lesen oder sonst irgendwas, eine Andacht darüber zu machen. Es geht jetzt nicht um die 80, aber ich habe mir einfach das im Sinn gehabt, weil das so für mich bedeutend war, auch wenn ich die anderen Kirchenväter des 19., 20., 18. Jahrhunderts lese. Sie haben durch die Bank weg immer Passionsandachten gemacht, um einfach dieses großen Ereignis nachher des Kreuzes sich würdig hinzuhalten und sich das auch in die Seele hineinzuholen. Ähnlich auch im Advent. Deswegen mache ich hier eine Passionswoche. Das wäre eigentlich viel weniger, man müsste mehr machen. Auch die Adventwoche. Einfach um dessen zu gedenken, was sich hier getan hat. Also nur so weit. Drittens, das Gottes- und Menschenbild. Ich wollte einfach mal fragen, was eigentlich für ein Menschenbild und Gottesbild hinter dieser Auffassung steckt. Es ist ja uralt, dieses Menschen- und Gottesbild. Schauen wir uns mal den Hiob an. Und wenn wir da jetzt hineinschauen, es ist ja nicht alles falsch, was die Freunde sagen. Aber, wie soll ich sagen, der ganz große Rahmen, den die Freunde hier stecken, ist kritisch. Ich lese einfach nur mal, Zophar sagt, wenn du das Unrecht aus deiner Hand tust, dann geht dein Leben auf wieder Mittag. Poetisch, Hiob 11, 13, da kann man sagen, Mensch, guck her. Oder die Frage von Eliphas, wo ist denn jemals ein Unschuldiger umgekommen? Mehr brauche ich nicht sagen. Und da wird letztendlich ein Gottesbild dem Hiob präsentiert. Da kommt zum Vorschein, Gott belohnt die Guten. Gott belohnt die, die sich anstrengen, gut zu sein. Gott, soll ich sagen, straft die Bösen und die Schlechten, aber die Guten, die belohnt er. Und jetzt hat natürlich der Hiob rauf und runter sein Leben begutachtet und sagt mich, wo habe ich Unrecht? Wo habe ich dies und jenes? Gibt es da irgendwas in meinem Leben? Und er musste den lieben Freunden sagen, ihr liebe Leute, ich finde nicht richtig was. Irgendwo. Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht, dass ich keine Jungfrau anschaue. Ich habe das gemacht, dass ich reinbleibe. Ich habe das gemacht. Ich habe er tut mir so ein schlechtes Gewissen einimpfen, aber ich weiß nicht, wo ich eingreifen soll. Ja? Die Guten bekommen ein gutes Leben, die werden gesegnet mit Kindern, Autos und dicken Bankkontos, ja? Und strotzende Gesundheit, und die Schlechten, naja klar, die kriegen es auch zu spüren. Kein Wunder, dass die krank sind oder sonst irgendwas. Und dieses Menschenbild haben wir bei einer Richtung auch, nicht im Wohlstandsevangelium. Komm zu Jesus, dann wird dein Bankkonto ausgeglichen, dann wirst du gesund. Und wenn nicht, dann glaubst du nur falsch. Aber das ist das, was wir auch in dem südamerikanischen Bereich und Afrika immer wieder hören. Ja, komm zu Jesus und alles wird gut, alles wird gut. Es wird nicht alles gut. Wir haben es nur besser. Das ist das Ganze. Gott fängt dann auch richtig an, an uns zu arbeiten. Mensch, du musst dich anstrengen. Was ist das für ein Sklavendasein? Wenn Gott uns nach unserer Anstrengung bemessen würde. Und jetzt schauen wir hinein in andere Religionen. Dort haben wir diese Messlatten. Und sie, ich will wirklich den Hut ziehen vor einem Muslim, der fünfmal am Tag, der diese ganze Litanei, die fünf Säulen des Islam durchmacht. Da ziehe ich den Hut. Ja, und es ist doch, ich ziehe es deswegen den Hut, weil mir dieses Engagement und diese Ernsthaftigkeit, mit der die teilweise zu Werke gehen, bei den Christen oft fehlt. Dann nimmt man alles ein bisschen locker, ja, und tingelt so dahin. Und da kann man etwas, kann man sich auch eine Scheibe abschneiden. Ja, das Menschen- und Gottesbild der Hiobsfreunde. Gott bewahre uns davor, dass wir in ein solches hineinkommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, das Menschen- und Gottesbild. Wollen wir in der Geschichte noch mal ein bisschen hindurchverfolgen. Erasmus von Rotterdam kommt jetzt zur Zeit Luthers ja auch mit diesem Leistungsgedanken, den er hochfähig macht. Letztlich ist das ja nichts anderes als humanistisches Denken. Und er hat die ganze Theologie eigentlich hat sich auf diese Seite von Erasmus letztendlich hinziehen lassen. 1524 hat er eine Schrift geschrieben vom freien Willen. Zitat daraus: Nach ihm ist der freie Wille jene Kraft des menschlichen Willens, mit dem sich der Mensch zu dem hinwenden kann, was zum Heil führt, oder sich davon abwenden kann. Also hier sind wir ganz deutlich. Er sagt seinen Zeitgenossen, wir haben es doch selber in der Hand. Wir haben es in der Hand. Wir wenden uns dafür oder dagegen. Wir haben es in der Hand. Und das ist ja interessant. Da gibt es also eine Kraft in mir, nach Erasmus. Wenn ich die nur mobilisiere, dann schaffe ich das auch. Wir merken, das ist heute so. Es war vor 500 Jahren so. Ja? Und ja, wenn es nur diese Kraft gäbe, und wir merken, die These ist natürlich verlockend und verführend, auch für Christen, wenn wir nur richtig Gottesdienst machen, wenn wir die richtigen Methoden anwenden, ja, dann schaffen wir doch das. Dann wird doch die Welt evangelisiert, ja, und so weiter und so weiter. Also appelliert man an diese Kraft. Luther hat ja lange gezögert, um auf diesen freien Willen, den Erasmus geschrieben hat, zu antworten. Er war gerade in Hochzeitsvorbereitungen und hat sich aber dann doch überwunden, da was zu schreiben und hat die Schrift geschrieben in Verbo Arbitrio und schreibt eben an Erasmus gewendet, ich zitiere, du überlegst gar nicht, wie viel du dem Heiligen Geist zutraust, wie viel du dem Willen beilegst, wenn du sagst, er könne sich hinwenden oder abwenden. Denn damit schließt du völlig den Heiligen Geist mit seiner Kraft aus, als wäre er überflüssig oder gar nicht notwendig. Ja, wir sehen das also in dieser Aussage, ist alles zusammengefasst. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Ich hatte, das habe ich schon mal gesagt, auf der Herfahrt Darmstadt sind wir gerade aus dem Bahnhof raus, dann gucke ich so und da ist so ein großes Gebäude dann und da steht dran, der Mensch ist gut. Ja. Der Mensch ist doch gut. Und dann drunter ein bisschen kleiner, aber nicht immer. Also da war noch was Wahres dran, nicht? Also, das ist die Kernaussage. Wenn du dem Willen so viel Kraft beimisst, was ist dann mit dem Willen Gottes? Mit den Geboten, die wir halten könnten, um ein besserer Mensch zu werden, dann brauche ich eigentlich den Heiligen Geist, ich brauche Christus nicht mehr. Dann bin ich ja der Macher. Und es klingt alles ganz fromm und ist aber doch ganz gottlos. Und das gab einfach einen großen Konflikt zwischen den beiden, Luther und Erasmus. Und daraufhin hat Luther dann eben nochmal vom unfreien Willen, ja, und auch der kleine Katechismus ist in diese Richtung auch wegweisend. Also, wir sehen, Luther hat darauf reagiert. Er hat genau gesehen, Leute, das Schiff ist in einer großen Schieflage, wenn wir das jetzt mit diesem Leistungsgedanken auch da einführen. Und Erasmus hat trotzdem gesiegt. Ja. Das klingt natürlich auch gut, der Gedanke ist ja prima. Du musst nur gute Gesellschaft pflegen. Dann entwickelt sich der Wille gut. Du musst nur die Kinder, so, nicht, haben wir jetzt Jean-Jacques Rousseau, die haben ja einen guten Kern. Wenn du die Umstände so machst, dass die Kinder zufrieden sind und lieb miteinander umgehen, dann werden sie doch genau dasselbe steht in den Lehrplänen drin, Zielsetzungen, Menschenbildern. Ja. Wir müssen letztlich, im Endeffekt ist ja, man tut den Kindern so, dass so oft erklären, kleines Beispiel, eine Dame, Schülerin, saß vor dem Aufenthaltsraum der Oberstufe und kaute Kaugummi und hörte Walkman. Bei uns war das nicht erlaubt. Das hieß da, ihr habt euren Raum, da könnt ihr auch hier die Glocke aufhaben. Und Kaugummi auch noch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, liebes Mädel, da drin, da ist euer Raum. Geh rein, die anderen da vorbeilaufen, sehen dich da mit Glocke und auch Kaugummi. Das tut nicht gut. Kaugummi sowieso raus. Da warst du schon ganz grandig. Aber nein, den Kopfhörer nimmt sie nicht ab. Und sie geht auch nicht da rein. Und ich habe ihr dann nochmal die Möglichkeit gegeben, sich zu entscheiden. Sie entschied sich nicht und sagte, so, jetzt gehen wir zur Schulleitung. Wollen wir doch mal schauen, ob du da auch so, ne? Wir waren bei der Schulleitung. Oh, und sie meckerte rum und. Ich verstehe das nicht. Und ist alles, wenn ich es verstehen würde, ich verstehe das nicht. Und dann sagte ich nur zu ihr Mädel, die ist wohlgemerkt in Gemeinden vorne überall gestanden in der Jugendarbeit. Also ist nicht irgendjemand, der sagt, damit habe ich gar nichts am Hut. Und dann sagte ich, ja du Mädel, das Biblische geht folgendermaßen. Du tust das, was gesagt wird, und hinterher wirst du verstehen, dass es gut war. Aus deinem Verstehen folgt nicht, dass du es tun wirst. Und genau das ist das Humanistische. Wenn man ihnen es nur so lange erzählt, dann werden sie es doch auch tun, wenn sie es verstanden haben. Der gute Kern wird das doch dann auch nach außen hinbringen. Und genau das stimmt nicht. Die Bibel sagt es deutlich. Wir sind letztendlich ein alter, dreckiger Mann, das haben wir heute Morgen gehört. Und wenn wir es tun, egal ob wir es verstehen oder nicht, dann werden wir hinterher verstehen, dass es gut war. Das ist eine ganz andere Ausrichtung, als dass ich sage, so lange auf die Kinder einschwätzen, bis sie nachher sagen, jetzt habe ich es verstanden, aber ich mache es trotzdem nicht. Und genau das ist es ja auch. Nicht an Weihnachten, oh, wenn du brav bist, na kommt der Weihnachtsmann. Man sollte doch wenigstens vom Christkind reden. Dann sage ich ja, wenn du gut wärst, hätte er gar nicht kommen müssen, das Christkind. Aber er kommt ja, weil du nicht gut bist. Deswegen, ja, also wir sehen, wie das alles so ein bisschen rumgedreht wird. Epheser 2, Vers 10, ich habe euch ja diesen Beipackzettel hier ausgeteilt. Ja, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Ja, also das ist ganz wichtig. Es ist einfach Nonsens, dieser Spruch vom guten Kern im Menschen. Haben doch alle. Haben wir das? Doch mal, Lette. Doch, die liegt doch. Liegt doch. Alles klar? Ja? Also, selbst das, die guten Werke, tut Gott vorbereiten, dass wir nur die Spur hinterhergehen und das dann tun, was er schon vorbereitet hatte. Und es ist ja immer wieder diese Selbstbestimmungsideologie, die uns weismachen will, dass es anders doch viel besser geht. Es ist natürlich klar, wenn Gott alles zuvor bereitet, dann bleibt bei uns auf der Brust wenig Dekoration übrig, sage ich so, ja. Da gehört nichts mehr hin, ja, weil man dann letztendlich auch ihm die Ehre geben muss. Ein vierter Punkt, die Gnadentheologie. Wir haben immer wieder diese Dinge, die Gnade als ein Geschenk. Im kleinen Katechismus hat Luther das auf den Punkt gebracht. Ich will mal zitieren. Zweites Hauptstück. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Das ist Gnadentheologie. Gott selbst hat das getan. Er hat gezogen. Und ich habe dann nochmal gerade Ja gesagt dazu. Ja? Das ist Gnadentheologie. Gott muss mich rufen und locken und dann sage ich Ja. Ich wünsche uns das allen, dass wir kräftige Gnadenchristen sind. Paulus sagt das, es liegt nicht an jemandem wollen oder laufen, Römer 6, 9, 16, sondern an Gottes Erbarmen. Wie wunderbar, dass wir einen erbarmungswürdigen Gott haben. Und dieses Erbarmen ist jeden Morgen neu. Und trotzdem ist immer wieder ein Kampf, denn wir sind ja berufen zum Kreuz. Kreuz ist Nachfolge und nicht, soll ich sagen, auf Wiesen, die schön glatt geschrubbt sind und wo wir schön alles gemäht haben, wo wir gut drüber laufen können. Ja, das ist es nicht, sondern wir sind eigentlich vom Märtyrersymbol geprägt. Das Kreuz ist immer ein Todeszeichen. Das Kreuz drückt. Das Kreuz ist bitter. Das ist letztendlich uns beschieden. Und bei solch einer Gnadentheologie müsste man sich natürlich jetzt fragen, oh, wie ist das? Muss man da überhaupt noch evangelisieren? Müssen wir es noch weiter sagen? Wenn ich ja gar nicht weiß, ob der andere von Gott schon gerufen ist oder so. Ja? Nein, nein, wir haben das letztendlich alles, was in der Schrift auch uns deutlich gesagt wird, zu tun. Und er wird dann das, ein alter Evangelist, sagte mir mal Thomas, wenn ich so durch die Stadt, Straßen, wie auch immer gehe, habe ich immer so ein Päckchen dabei und ich gucke immer nach jemandem, der eine grüne Lampe hat, da oben drauf. Ich sehe so viele mit einer roten Lampe. Aber dann gucke ich, wo ist da jemand mit einer grünen Lampe? Oh, das habe ich mir so zu eigen gemacht. Ja, dass das einfach etwas ist, die Heilspläne Gottes kommen zum Zuge. Und er baut, das ist ja für mich unverständlich. Er baut uns, schwache Leute, die wir so aus der Spur laufen immer wieder, in diese Pläne hinein und nimmt uns noch dazu, dass sein Werk zum Ziel kommt. Für mich unverständlich. Also können wir sagen, ja, ich hätte jemand besseres, tauglicheres aussuchen können. Nein, das soll so sein. Ja, Auswirkungen dieser Gnadentheologie noch drei Stück. Die humanistische Auffassung, dass wir alle gut sind, denke ich, sollten wir wirklich gründlichst zur Seite legen. Und wer diese Sachen ernst nimmt, wird drei Dinge in dieser Gnadentheologie erfahren. Sie macht dankbar. Ja, wenn es Petrus selber hinbekommen hätte, dann hätte er wahrscheinlich nicht die Tränen vergossen. Er hätte gesagt, das habe ich alles hingekriegt, du hast gekürzt mit deinem Verleuten. Das habe ich alles, bin doch nicht so, wie du es gesagt hast. Nein, er hat gesehen, ich brauche es, es ist alles unverdient. Und ich muss letztendlich, wenn ich das so sehe, sagen, auch dass wir nachher in den Himmel mit hineingezogen werden. Ja, dass wir es schaffen bis zum Ende, ist sein Werk. Und dann hängt er auch den großen Leuten noch immer etwas an. Ein Bengel, Johann Albrecht Bengel, fängt das Rechnen an. Hat die Wiederkunft Jesu, obwohl es deutlich dasteht, keiner weiß Zeit und Stunde, hat das Rechnen angefangen. 1836 sollte Jesus wiederkommen. Und das wird ihm der Herr schon gesagt haben, dass das ein Fauxpas einfach etwas war, wo er nicht. Ein Paulus wird immer seine Vergangenheit als etwas präsentieren, wo er sagt, ich schäme mich eigentlich für das, was ich, bevor Christus mich gegriffen hat, getan habe. Und es wird ihm als ein Anker ein Stück weit auch mitgegeben. Manch einer hat eine Krankheitsnot. Manch einer ist in Situationen hineingestellt, wo er sagt, oh, da würde er am liebsten wegspringen. Und Gott lässt es dann hier und da so, dass wir glatt durchkommen, aber er gibt uns immer noch einen Gegenpol und manchmal lässt er auch Sünde bis zum Ende stehen, wo wir kämpfen und sagen, Herr, ich will das nicht. Ja, und manchmal ist die Sünde, die einen übereilt. Und es ist nicht da aus diesem Grunde so, dass nachher Gott sagt, hey, ja, ich habe es so gesagt. Nein, sondern dass alle Ehre diesem Christus letztendlich gegeben wird im Himmel. Das ist eigentlich das unverdiente Gnade. Und dann werden wir am Ende nur noch ihn sehen. Sagen, ja, Herr, du hast uns bis nach Hause gebracht. Du bist es, der uns letztendlich geheiligt hat. Du bist es, der uns durch dein Wort so lieb geworden ist, dass wir nicht mehr anders lassen wollten. Ein zweites ist, bewahrt uns vor Hochmut. Es ist ja immer ein kleiner Schritt von der Undankbarkeit auch zum Hochmut. Und wir sind alle in diesem Bereich angefochten. Ja. Und wie ist das nicht, wenn man etwas gut hingekriegt hat und auf Budget läuft? Und ich habe es schon auch selbst erlebt. Ich hatte Prüfungen Volleyball und wusste, okay, Prüfungskommission kommt in 20 Minuten. Gut, auch kein Problem, das Netz aufbauen und so weiter. Das ist eigentlich Routine-Sache. Ich stehe da und das Netz bewegt sich keinen Zentimeter, die Pfosten stehen. Ich gucke auf die Uhr, 20 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten noch. Es ging nichts vorwärts, denn wenn die Prüfungskommission kommt und das Ding ist dran, ist nur, was machen wir dann? Ich habe nur einen Stoßseufzer nach oben gegeben. Herr, hilf, dass ich das Netz, und wer weiß, das ist so ein Spiral, so ein Metallband, was eben durch das Ziehen spiralisiert und nachher ins Aufzogen wird auf eine Rolle. Und dann hast du halt irgendwann nochmal diese Spiralisiererei. Und auf einmal, kurz bevor die da waren, zack, zack, war es auseinander. Wir sind hoch, dann ging es los und am Ende bin ich heimgefahren. Und dann kam so innerlich eine Stimme, das hast du gut gemacht, Thomas. Ja, also wo ich gedacht habe, oh, was ist jetzt los? Eigentlich, Herr, du hast, aber hinten war so eine Stimme, das war ganz gut, was du gemacht hast. Kennen wir doch. Ja, das ist doch, der Hochmut ist doch gleich vor der Tür. Also, wir wollen keine Zeit damit verlieren. Ja, sonst ist es schnell, dass man die Gnade nur noch so als so billig ansieht. Herr, bewahre du uns doch vor dem Hochmut. Und es ist Gnade, dass wir vor dem Zorngericht bewahrt werden. Einmal Dankbarkeit, die diese Gnadentheologie hervorbringt, die Bewahrung vor dem Hochmut und auch, ja, dass wir vor dem Zorngericht bewahrt werden. Es ist dann nur Gnade. Gott müsste uns alle in die Tonne klopfen. So wie wir da sind, keiner eine Chance. Und dann sagt mir unser Herr Jesus, das Gerichtsschwert geht an dir vorbei. Vater, den habe ich gekauft, den habe ich freigemacht. Er darf ohne Blessuren durchgehen. Das ist das Ganze. Ein letztes noch auf dem so schmale Pfade, gelingt uns ja kein Tritt. Es geht denn seine Gnade bis an das Ende mit. Amen.